Deutschland, Politik und Medien, ihr alle solltet euch wohlbedacht positionieren gegenüber den Muslimen, gegenüber dem Islam und gegenüber Allah. Denn wenn die Karten neu gemischt werden und der schlafende Riese wieder erwacht, werdet ihr für das, was eure Hände vorausgeschickt haben, zur Rechenschaft gezogen!
Ja, da läuft es einem wirklich kalt den Rücken runter bei den Tönen, die da am Wochenende auf einer islamistischen Demonstration in Hamburg entstanden sind. Gut 1000 Demonstranten, der Großteil von ihnen junge Männer, ziehen durch den Stadtteil St. Georg mit Plakaten, auf denen zu lesen ist: Das Kalifat ist die Lösung und nieder mit der Wertediktatur. Gemeint ist damit eine angeblich islamfeindliche Politik in Deutschland und eine Hetzkampagne der Medien gegen den Islam. Ob sich die Demonstrierenden tatsächlich ein Kalifat in Deutschland wünschen oder dafür dann doch in den Nahen Osten blicken, bleibt offen. Ganz bewusst. Denn mit der Forderung nach einem Kalifat in Deutschland wären die Grenzen des Versammlungsrechts wohl ausgereizt. Die Reaktion aus der Politik ist gleichwohl klar. Empörung und Forderungen nach harten Konsequenzen. Innenministerin Nancy Faeser nennt die Demonstration schwer erträglich und fordert ein hartes Einschreiten des Staates. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz äußert sich bei einer Pressekonferenz am Montag.
Es ist ganz klar, gegen all das, was an islamistischen Aktivitäten stattfindet, muss mit den Möglichkeiten und den Handlungsoptionen unseres Rechtsstaates vorgegangen werden. Deshalb hat die Innenministerin mit ihren Aussagen, die sie insoweit getroffen hat, meine volle Unterstützung. Das ist notwendig. Und ich glaube, dass wir deshalb auch genau schauen müssen, was jetzt konkret aus den Dingen, die wir dort gesehen haben, für Konsequenzen zu ziehen sind. Eins muss klar sein: Alle Straftaten, überall dort, wo gegen Gesetze der Bundesrepublik Deutschland verstoßen worden ist, müssen verfolgt werden.
Soweit, so gut. Allerdings war es bei weitem nicht die erste islamistische Demo auf deutschen Straßen. Gerade seit dem brutalen Terroranschlag vom 7. Oktober und dem Kriegsbeginn in Gaza mobilisieren Gruppen wie Muslim Interaktiv, die auch hinter der Demo in Hamburg stecken soll, immer mehr Menschen. Sie nutzen gefühlte und tatsächliche Diskriminierungserfahrungen gerade Jugendlicher aus und erreichen damit auf Social Media ein immer größeres Publikum. Ihre Botschaft lautet: Hier werdet ihr nie dazugehören, also kommt zu uns. Der Krieg in Gaza passt dabei perfekt ins Bild. Über die Geschehnisse in Hamburg und über die zunehmende islamistische Radikalisierung in Deutschland seit dem 7. Oktober spreche ich heute mit meinem Kollegen Rainer Burger und dem Extremismusforscher Ahmed Mansour. Herzlichen Dank an Jenny Brückner und Michael Götz für die Mitarbeit. Mein Name ist Felix Hoffmann. Schön, dass Sie heute am 30. April 2024 mit dabei sind. Zunächst blicken wir mal in die Hansestadt Hamburg, auf die Demonstration vom vergangenen Samstag und auf die politischen Reaktionen. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Rainer Burger. Er ist unser Landeskorrespondent für Nordrhein-Westfalen und er berichtet immer wieder über Extremismusfälle für die Zeitung und kann uns jetzt mal die Lage etwas zusammenfassen und einordnen. Hallo Herr Burger, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo Hoffmann.
Herr Burger, Sie beschäftigen sich für die Zeitung regelmäßig mit Extremismus. Was ist Ihre Einschätzung zur Islamistendemo in Hamburg? Überrascht Sie so etwas überhaupt noch?
Nein, ganz und gar nicht. Also die Szene ist durchaus sehr aktiv über viele Jahre hinweg und ist immer im Grunde technisch up to date. Also sowohl was die Verwendung von technischen Mitteln angeht, also Digitalisierung beherrschen die wirklich sehr, sehr gut, wie eben auch, wie man eine Demonstration anmeldet, ohne dass man am Ende ein Problem damit bekommt, sie auch wirklich durchführen zu können, obwohl man sehr, sehr extreme Positionen im Kern vertritt. Aber also es wird wirklich extrem beherrscht, mit diesen Auflagen umzugehen. Deswegen ist es auch wahnsinnig schwer für die Behörden, damit umzugehen.
Ja, gut, dass Sie ansprechen, Stichwort Anmeldung der Demonstration. Was weiß man denn darüber? Also wer steckt hinter dieser Demonstration vom vergangenen Samstag in Hamburg?
Ja, das ist eine Gruppe, die heißt Muslim Interaktiv und das im Grunde fasst das die Gedanken auch zusammen. Also dieser Anspruch, in der digitalen Welt interaktiv zu sein und eben andererseits dann auch in der realen Welt sichtbar zu sein. Das ist für solche Gruppen einfach immer wieder wahnsinnig wichtig, eine Sichtbarkeit oder auch eine Scheinbarkeit. scheinbare Sichtbarkeit herzustellen durch solche Demonstrationen. Und wir können es uns schon vorstellen, das dient natürlich auch dazu, etwas zu haben, was man dann abfilmt und im Netz zeigen kann, wir sind aktiv, wir kämpfen gegen den angeblich von allen anderen so verfolgten Islam, wir halten uns quasi an der Front auf, wo es darum geht, für euch zu kämpfen. Und das sind eben auch Bilder, die dann entsprechend verbreitet werden können.
Ja, also auch eine gezielte Provokation. Die Gruppe Muslim Interaktiv, die ist ja als gesichert extremistisch eingestuft und sie soll auch Verbindungen zur islamistischen Bewegung Hizbut Tahrir haben, die in Deutschland schon seit 2003 verboten ist, also seit über 20 Jahren jetzt. Warum wurde diese Demo denn überhaupt erlaubt in Hamburg?
Grundsätzlich ist es ja so, dass das Demonstrationsrecht ein sehr, sehr hohes Verfassungsgut ist. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Das müssen wir uns einfach vor Augen führen. Wir können das nicht nach Belieben quasi einer Polizeibehörde aufgeben, darüber zu entscheiden, du darfst demonstrieren und du darfst es nicht. Das muss grundsätzlich jedem offen stehen. Und die Regeln sind nun mal so, dass, wenn eben nichts Verbotenes geplant ist, eine Demonstration zu erlauben ist. Es kann noch so absurd sein, der Gegenstand der Demonstration. Das müssen wir tatsächlich als freiheitlich-demokratische Gesellschaft erstmal hinnehmen. Die Frage ist natürlich, wo werden Grenzen überschritten? Und ist diese Gruppe nicht womöglich, und jetzt wird es rechtlich schon sehr interessant, eine tatsächliche Nachfolgeorganisation der von Ihnen genannten Organisation? Wenn dem so wäre und eben darüber rechtliche Sicherheit bestehen würde, dann hätte es diese Demonstration jetzt schon nicht gegeben. Ich bin aber sehr optimistisch, dass das geklärt wird an dieser Stelle. Die Behörden sind wirklich wachen Auges und sind in diesem verfassungsrechtlichen Spannungsfeld natürlich unterwegs. Also wie gesagt, es geht hier um hohe Freiheitsrechte, die ja eben auch jeder andere, und wir schauen jetzt nur auf die, aber es geht immer auf grundsätzliche Fragen von Freiheitsrechten, jeder andere dann auch für sich in Anspruch nehmen können muss, wenn es drauf ankommt.
Ja, Sie haben rote Linien angesprochen. Eine solche rote Linie ist Gewalt. Bei der Demo selbst kam es zu keinen Ausschreitungen, also es gab keine Gewalt, soweit ich das weiß. Aber von Islamisten geht ja durchaus eine Gefahr aus.
Absolut.
Nach dem IS-Anschlag in Moskau vor gut einem Monat, da habe ich hier in der Sendung mit dem Terrorismusexperten Peter Neumann gesprochen. Und der hat mir Folgendes zur aktuellen Bedrohungslage in Deutschland gesagt.
Natürlich ist die Gefahr sehr hoch. Sie ist übrigens nicht erst seit letzter Woche hoch, sondern sie ist mindestens seit dem 7. Oktober, seit der Terroroffensive der Hamas und dem Konflikt, der daraus resultiert ist, deutlich gestiegen. Wir hatten in den letzten Monaten mindestens 3 oder 4 versuchte Anschläge in Deutschland, dschihadistische versuchte Anschläge.
Ja, die Terrorgefahr ist seit dem 7. Oktober deutlich gestiegen, sagt Herr Neumann. Herr Burger, wie stehen denn diese Menschen, die da in Hamburg demonstriert haben, zur Gewalt?
Das ist natürlich pauschal sehr schwer zu sagen, aber was wir aus der Erfahrung sagen können, dass dieses Erlebnis des gemeinsamen Demonstrierens nicht das einzige ist, was diese Menschen miteinander teilen. Die sind vermutlich sehr intensiv vernetzt untereinander, auch mit den elektronischen Möglichkeiten über die entsprechenden Social-Media-Kanäle, wo sie entsprechend aufgeladen und aufgeheizt werden und immer, immer beschickt, teilweise ja auch durch Algorithmen unterstützt, eine Botschaft bekommen. Ihr müsst jetzt aufstehen, ihr müsst jetzt aktiv werden. Wir kennen das schon früher auch, dass scheinbar unproblematische Sachen gar nicht so unproblematisch sind. Sie erinnern sich vielleicht an die Koranverteilungsaktion Lies. Also da wurden einfach Korane verteilt. Das ist natürlich auch wieder ein Grundrecht, ein Freiheitsrecht, ein Verfassungsrecht, natürlich Religionsfreiheit, ne? Und das waren junge Männer. Und wir haben dann leider sehr, sehr bald feststellen müssen, durchaus wir als Journalisten auch, aber natürlich hoffentlich vor uns die Behörden, diese jungen Männer, die damals die Korane verteilt haben, davon sind ganz, ganz viele ins IS-Gebiet nach Syrien und in den Irak ausgereist, sodass wir eigentlich feststellen mussten, dass schon diese scheinbar harmlose, weitgehend analoge Veranstaltung, die war natürlich auch flankiert durch Social Media damals schon, dass die als Durchlauferhitzer regelrecht funktioniert hat. Also die Aktivierungspunkte und die Aktivierungserlebnisse, du musst jetzt was tun, also wo wird der Schalter umgelegt, dass jemand aktiv glaubt, jetzt einschreiten und handeln zu werden und dann eben auch gewaltsam zu werden, das ist ganz, ganz gefährlich an diesen Stellen. Diese Gemeinschaftserlebnisse dienen dazu, das zu sammeln, was an Potenzial da ist und durchaus auch zu radikalisieren, auch wenn wir es in der Oberfläche so nicht wahrnehmen.
Ja, das ist ja durchaus eine besorgniserregende Tendenz und auch aus der Politik kam ja jetzt nach dieser Demonstration empörte Reaktion, zum Beispiel von Innenministerin Faeser im Deutschlandfunk. Auch da hören wir mal ganz kurz rein.
Diese Islamistendemonstration gestern auf der Straße ist wirklich schwer erträglich, das zu sehen und deswegen handeln wir so stark dagegen, aber die roten Linien müssen auch klar sein. Es darf keine Terrorpropaganda für die Hamas, keine Hassparolen gegen Jüdinnen und Juden und keine Gewalt auf unserer Straße ausgesprochen werden.
Ja, schwer erträglich war diese Demonstration, sagt Faeser, und es würde stark dagegen gehandelt. Die Opposition in der Hamburger Bürgerschaft, die hat der SPD-Landesregierung hingegen Versagen vorgeworfen. Wie schätzen Sie das ein? Wird politisch genug getan gegen Hass und Hetze auf deutschen Straßen?
Also, was wir sehen, ist natürlich eine neue Welle. Das Datum ist schon genannt worden. Der 7. Oktober ist tatsächlich ein Einschnitt. Und diese Frage stellt sich wirklich überall in Deutschland, vor allen Dingen in den größeren Städten. Das ist auch wirklich weitgehend egal, wer dort in der Regierung ist. Die jeweilige Opposition wird die jeweilige Regierung hart angehen. Und das ist auch gut so, um da den Fokus klar drauf zu halten. Wir bleiben aber ein Rechtsstaat und sind es. Ein Rechtsstaat, der nach klaren Regeln vorgeht. Und da müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt werden, damit dann eben zum Beispiel eine Demonstration verboten werden kann. Das ist keine einfache Übung. Und ich plädiere dafür, dass wir es auch so halten. Wichtig ist, dass die Sicherheitsbehörden, und da gibt es doch auch ganz gute Zeichen, das, was dann an weiterer Radikalisierung stattfindet, auf den Schirm bekommen und rechtzeitig eingreifen. Das ist, glaube ich, am Ende das letztlich dann Entscheidendere als die Frage, ob jetzt Muslim interaktiv noch eine Zeit lang länger nicht verboten ist oder ob es eben, und dafür plädiere ich, besser ist, es gerichtsfest zu machen, alles zu sammeln, bis man es dann wirklich verbieten kann. Das war bei vielen anderen extremistischen Organisationen das Vorgehen in der Vergangenheit und war ein gutes Vorgehen und hat sich auch bewährt.
Ja, über die Rolle von Social Media spreche ich auch gleich mit meinem nächsten Gesprächspartner nochmal ausführlich. Lassen Sie uns nochmal kurz auf die FDP blicken, denn aus der FDP kamen Forderungen nach Konsequenzen für Ausländer, deren, Zitat, Aufenthalt die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland gefährdet. Das klingt natürlich erstmal nach einer opportunen politischen Forderung sozusagen, aber ich frage mich, ob damit das Problem so wirklich getroffen wird. Also wissen wir überhaupt, wie viele der Demonstranten keinen deutschen Pass hatten, weil deutsche Staatsbürger kann man ja schlecht ausweisen.
Sie haben da einen absoluten Punkt. Die Hamburger Polizei hat ja auch darauf hingewiesen, so wie damals, als es schon mal eine ähnliche Demonstration in Essen gegeben hatte, vor einigen Monaten im vergangenen Herbst, wo auch das Kalifat für Deutschland als die bessere Möglichkeit gefordert wurde von Demonstranten. Übrigens teilweise dieselben Personen, die jetzt dort auch aufgetreten sind in Hamburg. Es sind nämlich kleine Kreise, das nur am Rande. Es gab hier wie dort keine Feststellung von Personalien. Das ist so. Das wäre übrigens auch einfach ein zu tiefer Grundrechtseingriff gewesen. Was wir feststellen müssen zu dieser FDP-Forderung sind im Grunde zwei Punkte. Zum einen ist es sowieso so, dass Menschen, die hier mit einem Status, der zum Beispiel Flüchtlingsstatus oder Anerkennungsstatus ist und sich hier nicht ordentlich aufhalten oder sogar ganz klar gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung aktiv sind, dass die natürlich abgeschoben werden müssen. Das ist jetzt schon Stand. Mhm. Und zweitens stellen wir tatsächlich fest, und das ist leicht beunruhigend, dass ein Teil der Menschen, die in den letzten Jahren aus Ländern zu uns gekommen sind, die muslimisch geprägt sind, es hier schwer gefunden haben, Fuß zu fassen und sich tatsächlich Andockpunkte an Bekanntes gesucht haben und deswegen doch auch in Teilen leichter erreichbar sind für solche Agitationen. Da müssen wir uns überlegen, bitte genauer hinschauen erstens und zweitens überlegen, was man da machen kann.
Ja, da liegt es also auch ein Stück weit an uns. Herr Burger, letzte Frage vielleicht ganz kurz. Sie haben schon erwähnt, früher wurden ja von islamistischen Gruppen Korane in der Fußgängerzone verteilt. Heute sind gerade Gruppen wie Muslim Interaktiv in den sozialen Medien wahnsinnig präsent. Was bedeutet das für das Radikalisierungs- und Mobilisierungspotenzial dieser Gruppen?
Die Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern betrachten genau diesen Punkt, den Sie ansprechen, mit ganz, ganz großer Sorge, weil wenn ich vorhin von Durchlauferhitzer bezogen auf diese Koranverteilung gesprochen habe, dann betraf das ja doch begrenzten Kreis von Menschen. Social Media kann ja potenziell einen ganz unbegrenzten Kreis von Menschen erreichen und tut es ja auch. Und wir sehen ja, wie wahnsinnig schnell junge Leute sich da auch radikalisieren lassen, wenn wir diese jüngsten Fälle anschauen von 14, 15 Jährigen, die sich quasi über ein Wochenende hinweg in Chats heiß reden und dann tatsächlich auch schon sehr, sehr, sehr konkret und immer konkreter sich überlegen, was sie wo tun und mit wem sie sich dann im Laufe der Zeit weiter verknüpfen. Sehr, sehr schockierend, sehr beunruhigend und ich glaube, das ist auch eine große Frage, die wir uns alle stellen müssen, wie wir da irgendwie einen Fuß reinkriegen und mit diesen Kindern und Jugendlichen ja irgendwie arbeiten können, damit dieser durchschlagende Radikalisierungserfolg so nicht stattfindet.
Ja, also ein komplexes Problem und auf das braucht es auch komplexe Antworten. Vielen Dank, Herr Burger, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Also, Staat, Sicherheitsbehörden und auch wir als Gesellschaft sind gefragt, wenn es darum geht, der Hetze etwas entgegenzusetzen. Es wäre auf jeden Fall höchste Zeit, denn die Demonstration in Hamburg war keinesfalls das erste Mal, dass auf deutschen Straßen die Errichtung eines totalitären Gottesstaats gefordert wurde. Besonders seit dem 7. Oktober kommt es immer wieder zu antisemitischer Hetze und islamistischen Kundgebungen. Meine Kollegen Jenny Brückner und Michael Götz mit einem Überblick.
7. Oktober 2023. Der Terrorangriff der Hamas fordert nach israelischen Angaben 1200 Menschenleben. Rund 240 Geiseln werden verschleppt. Auf der ganzen Welt führt der Angriff und die israelischen Gegenschläge zu heftigen Reaktionen. Weltweit gehen Menschen auf die Straße, um für die eine oder andere Seite zu demonstrieren. Schon wenige Stunden nach dem Angriff feiert die palästinensische Organisation Samidun den Anschlag und verteilt Süßigkeiten und Gebäck auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln. Am 2. November werden Samidun und Hamas in Deutschland verboten.
Das Abhalten spontaner Jubelfeiern hier in Deutschland in Reaktion auf die furchtbaren Terroranschläge der Hamas gegen Israel, wie wir sie in Berlin erleben müssen, ist unerträglich.
Nach dem 7. Oktober gibt es allein in Deutschland innerhalb eines Monats 450 pro-palästinensische und 413 pro-israelische Demonstrationen. Seitdem steigt die Zahl der Veranstaltungen stetig an. Am 28. Oktober versammeln sich statt der 1500 angemeldeten Demonstranten auf einer Pro-Palästina-Demo in Berlin laut Polizeiangaben ca. 10.000 Menschen. Und rufen unter anderem Free Free Palestine. Sie fordern ein Ende der Militäraktionen der israelischen Armee. In Hamburg kommt es am selben Wochenende zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Eine Demonstration wird aufgelöst. Im November organisiert Generation Islam in Essen eine Demo mit 3000 Teilnehmern. Es werden islamistische Parolen gerufen, auf Plakaten die Errichtung eines Kalifats gefordert. Große Banner mit dem islamischen Glaubensbekenntnis erinnern an die Fahne der Terrororganisation Islamischer Staat, sind aber nicht verboten. Die Polizei ermittelt gegen einen der Redner wegen Volksverhetzung. Die Demonstrationen zeigen, unterschiedliche Akteure nutzen den Konflikt, um für ihre Sache zu mobilisieren. Solidaritätsbekundungen und Forderungen nach friedlichem Miteinander werden von Islamisten, Linksextremen und Rechtsextremen immer wieder für ihre Zwecke missbraucht. Nicht selten wird statt Friedensdemonstrationen übelster Antisemitismus und Geschichtsvergessenheit zur Schau gestellt. Hier zum Beispiel in Essen.
KZ-Lager, das ist Gaza!
KZ-Lager, das ist Gaza!
Ja, brutale Sprechgesänge da auf einer islamistischen Demo in Essen. Mein nächster Gesprächspartner, der erfährt die Bedrohung durch extremen Islamismus am eigenen Leib, jeden Tag aufs Neue. Der Psychologe und Extremismusforscher Ahmad Mansour wird auch öffentlich immer wieder angefeindet und kann sich nur noch mit Polizeischutz in der Öffentlichkeit bewegen. Darüber und wie er auf die zunehmende Radikalisierung seit dem 7. Oktober blickt, sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, Herr Mansour.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Herr Mansour, ich habe es gerade schon gesagt, Sie werden immer wieder bedroht. Vielleicht können Sie einmal kurz beschreiben, wie das so ist. Also wie wirkt sich das in Ihrem Alltag aus?
Also solche Zustände kenne ich ja seit 2015, als ich damals mich angefangen habe, mit dem Thema Islamismus und Radikalisierung zu beschäftigen. Und ich war etwas überrascht, aber sehr schnell wurde mir sehr bewusst, dass sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen bedeutet nicht nur Applaus, sondern auch Leute, die nicht nur kritisch meine Thesen und Aussagen betrachten, sondern auch mit Hass darauf reagieren. Aber das, was nach dem 7. Oktober passiert, hat Dimensionen genommen, die mich sehr traurig machen, weil solche Zustände habe ich nicht für möglich gehalten in Deutschland. Dass Menschen einfach den Tod von Menschen wünschen, dass sie sie jagen, dass sie sie bedrohen und ihre Familien nur aufgrund ihrer politischen Haltung, nur weil sie die historische Verantwortung Deutschland mittragen möchten und eine differenzierte Betrachtung des Nahostkonflikts und das, was am 7. Oktober in Israel passiert, hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Und das bedeutet, dass ich kein privates Leben mehr habe, dass alle meine Termine, alle meine Reisen, alles, was ich mit meiner Familie tun möchte, nur tun kann, wenn die Polizei dabei ist. Mhm. Ich bin aber kein Opfer und möchte nicht. Ich habe diesen Weg gewählt und ich bin sehr dankbar für diese Möglichkeit, überhaupt diese Gesellschaft mitzugestalten, dass ich interviewt werde, dass ich meine Stimme erheben kann und bin sehr dankbar, in einem Land zu leben, die meine Meinungsfreiheit auch garantiert und alles tut, damit ich meine Meinung auch weiterhin laut sagen darf.
Ja, wir haben zum Anfang der Sendung schon gehört, wie hasserfüllt und heftig diese Rhetorik ist, die jetzt gerade immer wieder zu hören ist, gerade auch in Hamburg eben zu hören war. Und es war ja bei weitem nicht das erste Mal. War das, was da in Hamburg passiert ist, war das ein Ausreißer oder ist das nur die Spitze des Eisbergs?
Nee, das ist sichtbarer gewordener Prozesse, die nicht seit dem 7. Oktober in diesem Land existieren, sondern viel länger. Mhm. Ich war ja schon im Juni 2021 nach dem letzten Eskalation im Gaza-Krieg in Hamburg und habe bei der Polizei genau über diese Gruppe auch gesprochen. Damals waren alle überrascht, sie kannten Muslim Interactive nicht, sie wussten die Hintergründe gar nicht und wollten ein bisschen Information haben über diese Gruppe. Diese Gruppe existiert seit Jahren in den sozialen Medien und das ist das Neue, das ist das Gefährliche auch an dieser Entwicklung, dass die Islamisten nicht mehr in Hinterhofmoscheen oder auf der Straße versuchen, Jugendliche anzusprechen und für ihre Ideologie zu gewinnen, sondern sie sind online. Und sie sprechen immer wieder Themen, die diese Generation interessiert, auf eine harmlose Art und Weise, aber immer mit dem Hintergedanke, wir wollen diese Jugendliche auf Distanz zu der Mehrheitsgesellschaft, zu den Werten dieser Gesellschaft. Wir wollen ihnen ein Islamverständnis beibringen, der Demokratie nicht tolerieren möchte, sondern eine Art von islamischer Herrschaft propagiert, die mit dem Grundwerte dieser Gesellschaft nichts zu tun haben. Und sie haben es geschafft. Mhm. Und das, was wir in Hamburg gesehen haben, war einfach dieser Switch von online auf offline, was leider sehr gut funktioniert, und zwar nicht zum ersten Mal. Ja. Und ich bin sehr dankbar, dass wir diese Zustände jetzt sehen können, dass wir darüber diskutieren müssen, weil das sind Zustände, die leider weit verbreiteter als man denkt.
Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, dieses Phänomen ist nicht neu, aber seit dem 7. Oktober hat es eine neue Qualität angenommen. Welche Rolle spielt denn der Terroranschlag der Hamas und der Krieg in Gaza für diese radikalen Gruppen?
Sehr kurz gesagt, als die Führungsebene von den Hamas-Organisationen, Terrororganisationen, den 7. Oktober geplant haben, wussten ganz genau, wie die Reaktionen Israel sein werden. Mhm. Und sie haben das bis zum letzten Details auch geplant und haben in Fronten gedacht. Ein Front ist in Gaza, andere vielleicht in Westbank. Aber der allerwichtigste, was sie geplant haben, ist eine Online-Kampagne, die dazu dienen soll, Menschen in Europa, im Westen auf der Straße zu mobilisieren, um dann Druck auf die westliche Gesellschaften und Regierungen auszuüben und sie zu bewegen, Israel dazu zu bewegen, diesen Krieg zu beenden. Und diese Online-Kampagne, ich nenne sie, und ich bin wirklich kein Fan von Superlativen, aber das ist meine Beobachtung, ist die größte Online-Kampagne der Menschheitsgeschichte. Das sind Tausende, Millionen von Influencer, von Fans, von Pro-Palästinenser, die in den sozialen Medien eine Diskursverschiebung betreiben, den Nahostkonflikt in eine sehr dichotomische Art und Weise darstellen, in Schwarz-Weiß. Sie versuchen, Emotionen zu erzeugen, die Jugendliche wütend zu machen, und zwar mit Erfolg. Ja. Und in dieser emotionalen Situation ist es für islamistische Gruppierungen viel einfacher, diese Jugendliche anzusprechen und für sich zu gewinnen.
Ja. Sie sagen es, also gerade online wird ja radikalisiert, wird mobilisiert. Warum ist es denn nicht so, dass diese jungen Menschen dann sagen, nein, das ist mir zu radikal, zu dumpf, zu blöd, da mache ich nicht mit? Also warum zieht das?
Also erstmal, wir haben mit einer Generation, wir haben mit einer Gesellschaft, die sich zum großen Teil nicht mehr von den etablierten Medien informieren lassen, sondern auf TikTok, auf Instagram unterwegs sind. Da funktionieren Algorithmen, da funktionieren Blasen. Das heißt, ich bin da, wo meine Meinung bestätigt wird, wo ich Applaus bekomme, wo ich unter Menschen bleibe, die meine Meinung teilen, und habe nicht die Möglichkeit überhaupt, eine andere Meinung zu bekommen. Zweitens, Populisten aller Sorten haben es viel einfacher immer in den sozialen Medien, weil da hilft nur verkürzte Botschaften, schwarz-weiß Bilder, Emotionen zu erzeugen. Und wenn man dann die Sache vereinfacht, dann kriegt man mehr Likes und hat man mehr Aufmerksamkeit. Und das ist die Situation, die wir in den sozialen Medien gerade haben. Nahost und Palästina-Israel-Konflikt war immer eine emotionale Auseinandersetzung. Das haben wir ja immer wieder auch erlebt hier in Europa. Und dieses Mal hat das natürlich eine ganz andere Dimension. Das ist ja am 7. Oktober der größte Pogrom seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Und die Reaktion Israel ist entsprechend. Das heißt, es ist viel einfacher, mit Bildern zu arbeiten, die natürlich Emotionen erzeugen, weil diese Bilder ja da leider auch existieren. Ja. Und die Menschen haben leider auch in den Schulen kaum Medienkompetenz bekommen. Das beobachten wir ja nicht seit dem 7. Oktober, dass da verkürzte Botschaften sehr gut ankommen und sie auch von den Jugendlichen alles wahrgenommen. Und da liegt massive Arbeit vor uns, wenn wir wirklich die sozialen Medien auch für Demokratie und eine differenzierte Haltung gewinnen möchten.
Ja, Sie haben gerade von der größten Online-Kampagne der Menschheitsgeschichte gesprochen. Vielleicht können Sie mal ein Beispiel nennen im Kontext des Gazakriegs, des Angriffs auf Israel. Was wird denn da konkret gefordert von solchen Influencern, die Sie gerade erwähnt haben? Was wäre denn mal so ein Beispiel? Was hört man da so? Was ist da gang und gäbe?
Also erstmal auf die richtige Seite der Geschichte zu stehen. Genozid ist so ein Wort, die eigentlich auch unsere Erinnerungskultur angreifen möchte und die Priorität woanders sehen möchte. Genozid fand am 7. Oktober, aber nicht danach. Sind Bilder von unbeteiligten Menschen, vor allem Kinder, die natürlich sterben, die Emotionen erzeugen. Man ruft die Jugendlichen zum Handeln, auf der Straße zu gehen. Das ist das Mindeste, was ihr machen konntet für eure Geschwister in Palästina, die eurer Hilfe gerade brauchen. Es wird von Hunger gesprochen, von Familien, die systematisch ermordet werden. Man arbeitet mit Desinformationen, man arbeitet mit Fake News, um noch mehr sozusagen Hass auf Israel, auf den Juden und Mitleid mit den Palästinensern zu haben. Und nur um ein kleines Beispiel darzustellen, um klarzustellen, wie schnell das eigentlich mittlerweile alles funktioniert. Als damals Mitte Oktober von einem angeblichen Raketenangriff Israel auf ein Krankenhaus in Gaza mit mehreren Toten, hat es nicht mal 30 Minuten gedauert von den ersten Meldungen auf Arabisch, bis Menschen in Neukölln und Kreuzberg auf der Straße gegangen. So schnell funktioniert es mittlerweile. Und wir sind als Demokraten überhaupt nicht vorhanden. Ich bin fast täglich in Schulen. Ich treffe auf hochtraumatisierte Jugendliche, auf sehr wütende Jugendliche, die emotional eigentlich gelähmt sind. Und ich brauche jetzt nach dem 7. Oktober nicht nur Stunden, sondern manchmal Tage, um überhaupt eine Basis zu schaffen, an dem wir über die Sache reden können. Erstmal müssen diese Jugendlichen mit ihren Emotionen abgeholt werden, und das ist tausendmal schwerer geworden als vor dem 7. Oktober.
Ja, gefordert werden ja jetzt nach der Demonstration in Hamburg auch wieder Verbote, konkret von Muslim Interaktiv. Es hat ja auch schon Verbote islamistischer Organisationen gegeben seit dem 7. Oktober. Kommt man mit Verboten denn diesem Problem überhaupt bei?
Also ich glaube an den Zusammenspiel von Repression und Prävention. Ich bin ein Präventionsmensch. Ich möchte eine große Kampagne in den sozialen Medien starten. Ich möchte, dass die Bundeszentrale, dass unsere Politiker, dass die Zivilgesellschaft zusammen alles tun, um Menschen zu verunsichern in den sozialen Medien, ihnen ein anderes Bild zu vermitteln, die Schwarz-Weiß-Bilder abzubrechen, eine Demokratieoffensive, eine Kampf gegen Fake News, Desinformation und gegen diese verkürzten Botschaften da. Ich möchte in Schulen gehen und die Jugendlichen erreichen. Ich möchte gegen Islamismus präventiv kämpfen, um die Jugendlichen zu erreichen, bevor sie radikal werden und bevor sie überhaupt angesprochen werden von solchen Gruppen. Aber wir brauchen auch Repression. Muslim Interactive, Realität Islam, Generationsislam sind im Umfeld einer Organisation, der seit 2003 in Deutschland verboten ist. Das ist Hizb ut-Tahrir. Ein Betätigungsverbot ist juristisch möglich. Ich verstehe nicht, warum die Politik nicht reagiert, warum wir so lange brauchen, warum wir diese heftigen Bilder überhaupt brauchen, um darüber nachzudenken. Aber Repression alleine wird nicht funktionieren. Wir brauchen beides. Unsere Gesellschaft muss selbstbewusst auftreten und auch die Grenzen zeigen, aber wir müssen um jeder Seele in dieser Gesellschaft kämpfen und für unsere Demokratie gewinnen.
Ja, stehen wir aber, Sie sprechen jetzt von Repression, stehen wir bei solchen Maßnahmen, die da denkbar sind, nicht immer vor dem Problem, dass diese radikalen Gruppen dann genau auf diese Maßnahmen zeigen werden und eben sie als Beleg nehmen für ihr Opfernarrativ, mit dem sie ja dann wieder mehr junge Menschen mobilisieren können? Also wie kann man aus diesem Teufelskreis ausbrechen?
Naja, indem wir die Jugendlichen erreichen, und zwar schneller als diese Menschen und diese Radikalen. Diese Opfernarrativ ist da und der braucht kein Verbot, um sich zu verbreiten. Sie haben ja in Hamburg gesehen, wie feindselig sie gegenüber Medien aufgetreten sind und von Medien gesprochen, die islamophob und islamfeindlich sind, nur weil sie über diese Gruppe kritisch berichtet haben, was ihre Aufgabe ist, aber da brauchen Sie nicht noch ein Betätigungsverbot, um diese Opferrolle zu übernehmen. Sie haben sie schon übernommen und wir müssen die Jugendlichen, das ist auch Teil meiner Arbeit, auch in diese Opferrolle ansprechen und versuchen, ihnen eine gewisse Stärke zu geben, um A, gegen Diskriminierung und Rassismus agieren zu können, aber B, auch Verantwortung zu übernehmen, wenn eine gewisse Verantwortung notwendig ist. Wenn man ein Islamverständnis hat, der leider ein Grundwert dieser Gesellschaft widerspricht, dann ist Kritik angebracht und dann müssen diese Jugendlichen diese Kritik auch aushalten und sie können es aushalten, wenn vorher vertrauensvolle Atmosphäre entsteht und man diese Menschen nicht als Kuscheltiere behandelt, sondern ernst nimmt und auch glaubt, dass sie auch in der Lage sind, Kritik aufzunehmen und zu reflektieren.
Ja, Herr Mansour, letzte Frage. Wie gelingt es beim Kampf gegen Radikalisierung und Extremismus zu differenzieren zwischen dem Großteil der in Deutschland lebenden Muslime, friedlebenden Muslime und den Extremisten?
Indem man über die Extremisten spricht und nicht über die Muslime in Deutschland. Dann die Muslime in Deutschland, das sagen Sie zu Recht, eine sehr heterogene Gruppe. Die Mehrheit dieser Menschen, die bei uns seit Generationen leben oder neu dazu gekommen haben, mit solchen Gruppen nichts zu tun und wollen auch mit solchen Gruppen nichts zu tun. Und wissen Sie, die Mehrheit der Muslime, wenn man mit ihnen darüber spricht, dann erwarten sie noch eine härtere Umgehenweise mit solchen Phänomenen, weil sie auch betroffen sind, wenn dann Leute auf der Straße gehen und im Namen ihrer Religion solche Botschaften vermitteln. Und die zweite Maßnahme, die wir brauchen, es kann nicht sein, dass wir solche Themen recht radikaler überlassen, die sie ansprechen, nicht mit dem Ziel irgendwie Lösungen zu finden oder gegen Radikale irgendwas zu tun, sondern sie tun das, um daraus eine politische Kapital zu schlagen und Hass zu schüren. Und es kann nicht sein, dass die differenzierte Mitte, dass die politischen demokratischen Parteien solche Themen seit Jahren vermeiden oder mindestens Schwierigkeiten haben, solche Themen anzusprechen. Die gehören nicht in der AfD, sie gehören nicht zu der Rechtsextremismus, sondern sie gehören in der Mitte der Gesellschaft diskutiert und zwar auf eine sehr differenzierte Art und Weise.
Ja, den Kampf gegen die Radikalen nicht den Radikalen überlassen, das fordert Ahmad Mansour. Vielen lieben Dank, Herr Mansour, für das Gespräch.
Danke für die Gelegenheit.
Das war's für heute von uns beim Podcast für Deutschland. Feedback wie immer gerne an podcast@faz.de. An dieser Stelle sei noch hingewiesen auf die Sendung von meiner Kollegin Kati Jakob am kommenden Freitag. Da wird es auch um Demonstrationen rund um den Krieg in Gaza gehen, nämlich um die stetig weiter eskalierenden Proteste an den führenden Unis in den USA. Auch morgen sind wir übrigens trotz Feiertag für Sie da und freuen uns natürlich, wenn Sie wieder einschalten. Bis dahin, ciao.